In der vorangegangenen Woche habe ich versucht, den Sinnbegriff mit Luhmannschen Ideen zu erläutern und habe dazu ein Terrarium konstruiert. In diesem Terrarium bewegt sich ein kleines Würmchen. Das Terrarium ist das Medium des Sinns und das kleine Würmchen darin ist der Sinn, den man gerade konstruiert. Mit Mann meine ich dich, meine ich mich, meine ich ein soziales System, eine Organisation, auch eine Gesellschaft, die sich ihren Sinn jeweils konstruiert. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten in diesem Raum und ein bisschen was davon wird gerade genutzt für die Konstruktion des Sinns. Wenn dich das Ganze interessiert, wie Luhmann den Sinn interpretiert und wie ich dann auf die Idee dieses Terrariums gekommen bin, dann spring gerne nochmal eine Episode zurück. Heute möchte ich diesen Gedanken nochmal aufgreifen und möchte zunächst einmal auf den Unsinn von Unsinn eingehen und dann ein sinnvolles Gespräch anhand dieser Sinngedanken konstruieren. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Luhmann hat zunächst versucht, den Sinnbegriff zu lösen vom jeweiligen Subjekt, welches Sinn konstruiert oder Sinn operiert, wie wir im Weiteren sehen werden. Das heißt also, zunächst einmal geht es darum zu sagen, okay, wenn jemand was Sinnvolles tut, ein soziales System, du oder ich, dann machen wir was Sinnvolles aus unserer Perspektive. Andere Menschen aus anderen Perspektiven oder andere soziale Systeme aus ihren Perspektiven könnten das, was wir gerade als sinnvoll erachten, auch als völlig unsinnig bezeichnen. Und da kommen wir schon in den Begriff des Unsinns. Luhmann hat diese Dimension herausgearbeitet und geht ja davon aus, dass es ein Sinnmedium gibt, also einen großen Raum, in dem Sinn entstehen kann. Und mein kleines konstruiertes Würmchen, welches sich in diesem großen Raum bewegt, das wäre dann der Sinn, der jeweils entstehen kann. Das eine sind lose Kopplungen, das Medium des Sinns, und daraus ergeben sich feste Kopplungen, der Sinn. Dieser Sinn ist flüchtig und entsteht nur durchs Nutzen des Mediums Sinn, sprich würden wir keinen Sinn konstruieren, gäbe es auch keinen. Das heißt also, nur im Tun, im Operieren entsteht überhaupt dieser Sinn. Das ganze Konstrukt, der ganze Sinnraum ist sozusagen so angelegt, dass der Sinn nicht bewertet ist. Es gibt also keinen guten Sinn und keinen schlechten Sinn in diesem Sinnraum, gibt es nur Sinn. Mir gefällt eigentlich die Idee von Luhmann, diesen Begriff so abstrakt zu setzen, sehr gut, denn er verbietet fast systemtheoretisch an dieser Stelle den Begriff des Unsinns. Und ich finde den Unsinn jetzt auch theoretisch, aber auch grundsätzlich immer etwas schwierig, weil er ist natürlich die Bewertung eines Beobachters über die Sinnkonstruktionen einer anderen Person oder eines anderen Systems. Und leider wird der Begriff des Unsinns sehr schnell herausgeholt und ich würde fast so weit gehen zu sagen, Unsinn ist Unsinn. Ja, wobei auch das schon wieder nicht geht. Das heißt, es gibt keinen Unsinn. In dem Raum des Sinns, in dem Medium des Sinns, können nur sinnvolle Formen entstehen, die der jeweilige Konstrukteur halt gerade als sinnvoll konstruiert. Da gibt es keinen Unsinn. Schon theoretisch nicht, denn wo soll die negative Achse sein, also das Minus in diesem Konstrukt? Es gibt ja nur den Sinnraum und keinen negativen Sinnraum. Unsinn ist immer eine Bewertung und eigentlich eine Bewertung des einen Beobachters über die Sinnkonstruktion oder über das Handeln, über das Verhalten einer anderen Person. Und demzufolge haben wir hier keinen echten Unsinn, sondern nur einen konstruierten Unsinn. Und Luhmann führt das ganz schön aus. Es ist übrigens auch Luhmanns Formulierung in dieser Art und Weise gewählt. Das heißt, es gibt keinen Unsinn im Sinn, aber es gibt natürlich das Wort des Unsinns, welches wiederum im Raum des Sinns verwendet wird. Das wiederhole ich nochmal. Es gibt natürlich das Wort Unsinn, welches leider häufig im Raum des Sinns verwendet wird. Also auch wenn ich von Unsinn spreche, rede ich was Sinnvolles, für mich Sinnvolles. Also ich kann natürlich das Wort Unsinn verwenden, aber ich verwende es im Raum des Sinns. Ich hoffe, dieser kleine Gedankenexkurs ist sozusagen nachvollziehbar, wie ich mir das so denke. An einer anderen Stelle schließt sich da für mich ein Gedanke an und der hat vielleicht ganz grundsätzlich was mit dem Unsinn zu tun. Natürlich sage ich auch mal, das, was andere Leute machen, ist Unsinn. Das ist ja keine Frage. Ich hatte aber auch mal einen systemischen Coach, der hat zu mir gesagt, Heiko, jeder ist sein eigener Direktor oder jeder ist seines Glückes Schmied oder was auch immer die entsprechenden Sprüche sind, die man in diesem Kontext hier kennt. Das heißt, die Annahme, dass jeder Mensch gerade in diesem Augenblick etwas für sich Sinnvolles tut, ist eine Grundannahme, die ich im systemisch Denken und Handeln extrem wichtig finde. Das heißt, die Vokabel Unsinn versuche ich bei mir zu reduzieren. Ich wäre natürlich nicht ein ganz normaler Mensch, wenn ich nicht ab und zu mal denken oder sagen würde, was ist das für ein Unsinn. Aber eigentlich muss ich doch respektieren oder sollte ich respektieren und akzeptieren, dass die Sinnkonstruktion des von mir beobachtenden Systems, ob das jetzt ein Denksystem ist, also ein Mensch, oder ein Kommunikationssystem, ein soziales System, das, was die gerade sagen, ist für die sinnvoll. Denn wir haben in der letzten Episode gelernt, dass der Sinn im Innen konstruiert wird. Das heißt, du konstruierst deinen Sinn, ich konstruiere meinen Sinn, das soziale System konstruiert seinen Sinn. Man könnte auch krass formulieren, wie kann es uns zustehen, die Sinnkonstruktion einer anderen Person als unsinnig zu bezeichnen, egal was sie gerade macht. Ja? Ich könnte dir auch die Frage stellen, warum glaubst du denn, dass das sinnvoll ist für dich? Weil ich denke, es ist unsinnig, aber vielleicht kann man ja den zweiten Halbsatz sogar weglassen. Warum glaubst du denn, dass das sinnvoll ist, was du gerade machst? Ist das nicht ein sehr viel schönerer Satz als, das ist doch Unsinn? Ich erfahre ja dann von der anderen Person, warum sie es für sinnvoll erachtet. Und vielleicht hatte die andere Person oder das andere System völlig andere Grundannahmen, an die Sache ranzugehen. Vielleicht haben Informationen gefehlt, die mir vorliegen. Dann kann ich die Informationen ergänzen und die Person oder das System kann seine Sinnkonstruktion verändern und mit einmal löst sich das Problem auf, ohne dass ich die aggressive Unsinnformulierung verwendet hätte. Vielleicht ein Gedanke, den man nutzen kann. Ich möchte noch einen weiteren Gedanke von Luhmann anfügen, den ich spannend fand, nämlich die Frage, wie bewegt sich denn der Sinn im Sinnmedium? Oder man könnte es so sagen, wie bewegt sich die Sinnform im Medium des Sinns? Oder auf mein Terrarium transportiert, wie bewegt sich denn die kleine Raupe, die kleine Sinnraupe im Terrarium des Sinns? Also was bewegt die eigentlich fort? Was ist der Motor, der die Raupe antreibt? Was ist der Motor, der den Sinn vorantreibt? Und hier hat Luhmann auch einen Vorschlag zu machen, nämlich der Selektionszwang. Er leitet es aus der Komplexität ab. Also bei Komplexität ist es ein ähnliches Phänomen. Das heißt, wir haben eine komplexe Umgebung beispielsweise. Und um diese komplexe Umgebung für uns erschließbar zu machen, müssen wir die Komplexität reduzieren. Wir müssen also was selektieren aus der Menge der komplexen Umwelt, dass wir es überhaupt verarbeiten können. Also wir können nicht alles, was aus der Umwelt in uns einströmt, jede Nachricht, jede Message, jede Wahrnehmung verarbeiten und Handlung daraus ableiten. Das würde sowohl unser Denken und später auch unser Handeln völlig überfordern. Das wird nicht gehen. Das heißt, wir selektieren die ganze Zeit, um die Komplexität der Welt auf ein Maß zu reduzieren, welches wir verarbeiten können. Ab und zu mal kommen wir da an unsere Grenzen, das ist dann wahrscheinlich Stress, das ist nur eine Vermutung gerade, aber das ist natürlich ein permanentes Austarieren, wie viel Information kann ich gerade verarbeiten und dazu muss ich Komplexität reduzieren und baue mir diverse Modelle. Ja, also Luhmann führt auch konkret diesen Modellbegriff an und wir kennen ja alle unsere Vereinfachungsmodelle, ja, Persönlichkeitstypen, gewisse Mimik und Gestik, die wir irgendwie interpretieren, gewisse Situationen, die wir mit anderen Situationen vergleichen, das sind ja alles modellhafte Betrachtungen, die es uns erlauben, unsere Umgebung, unsere Umwelt schneller wahrzunehmen und wir selektieren sozusagen die Komplexität, die wir gerade noch beherrschen können. Und Luhmann meint, dass dieser gleiche Selektionszwang auch beim Sinn vorliegt. Also wir sind gezwungen, könnte man fast sagen, Sinn zu konstruieren oder Sinnvolles zu tun. Und man kann das sehr abstrakt sehen. Also wir operieren Sinn, was ja zunächst mal, ja, wie soll ich sagen, wirklich abstrakt ist. Man weiß ja gar nicht, ja, was ist jetzt eigentlich damit gemeint. Und ich möchte ein konkretes Beispiel operierenden Sinns anhand eines Gespräches mal mit dir teilen. Und vielleicht kann man an diesem konkreten Beispiel jetzt etwas besser festmachen, wie man denn den Sinn handhaben könnte. Also stellen wir uns mal ein Gespräch vor. Du redest mit jemand anderem. Also du führst ein Gespräch. Und du möchtest natürlich ein sinnvolles Gespräch führen. Es macht ja gar keinen Sinn, ein sinnloses Gespräch zu führen, um nochmal meine Hypothese von vorhin etwas zu untermauern. Also du machst dir jetzt sinnvolle Gedanken, was du jetzt gleich Sinnvolles sagen möchtest. Also in deinen Gedanken hast du einen Selektionszwang, dir was zu überlegen, was du sagen möchtest. Und das ist ja auch tatsächlich so. Also stellen wir uns mal ein Mitarbeitergespräch vor. Das ist jetzt terminiert. 14 Uhr, Mitarbeitergespräch. Du sitzt sozusagen da, sollst dieses Gespräch führen und überlegst dir was Sinnvolles, was du dieser Person jetzt sagst. Aus den vielen, vielen, vielen Möglichkeiten, die du sagen könntest, weil du ganz viele Wörter kennst, weil du ganz viele Kontexte kennst, weil du von dem Mitarbeiter auch sehr viel weißt, musst du jetzt auswählen, wie du das Gespräch jetzt beginnst. Und das überlegst du dir im wahrsten Sinne des Wortes. Und du weißt wahrscheinlich, was ich meine, dass es eine gute Idee ist, sich diesen Anfang auch zu überlegen, dass man nicht irgendwie anfängt. Man sollte sich ja vorbereiten. Du überlegst dir was. Vielleicht machst du dir sogar ein sinnvolles Skript, was du alles sagen möchtest. Und überlegst du ein bisschen, wie du, welche Worte du formulierst, welche Informationen du transportieren möchtest, vielleicht sogar, welche Episoden du aufgreifen möchtest, was auch immer, welche Kernbotschaft in dem Gespräch transportiert werden soll. Ja, wie, was auch immer. Du möchtest es sinnvoll machen, eine sinnvolle Botschaft vermitteln, sinnvoll kommunizieren, sinnvolle Sätze bilden, sinnvolle Beispiele nutzen. Alles sehr sinnig. Du konstruierst also ein sinnvolles Gespräch, ohne noch, dass du es geführt hast. So, jetzt findet das Gespräch statt, es ist 14 Uhr und du beginnst den ersten sinnvollen Satz. Ja? Also du sagst was, was dir sinnvoll erscheint in diesem Augenblick und damit gibst du im Prinzip deine Sinnkonstruktion oder einen Teil deiner Sinnkonstruktion an den kommunikativen Raum, in dem Fall an das soziale System, jetzt mal bestehend aus dir und dem Kollegen oder der Kollegin, mit der oder mit dem du gerade sprichst. Das heißt also, jetzt hast du ein soziales System gebildet und mit dem Kommunikationspartner tauschst du nun Informationen aus. Du sagst also einen sinnvollen Satz und reißt dafür aus dem Medium der Wörter sinnvoll Wörter aneinander und bildet eine flüchtige Form tatsächlich. Dieser Satz transportiert jetzt sozusagen im Schallraum, kommt bei dem Gesprächspartner, bei der Gesprächspartnerin an und wird dort verarbeitet. Ja, so. Das Gleiche, was bei dir gerade passierte, ist natürlich auf der anderen Seite genauso präsent. Wahrscheinlich hat sich auch deine Gesprächspartnerin oder dein Gesprächspartner auf dieses Gespräch vorbereitet, hat vielleicht auch eine kleine Agenda dabei, was man gern ansprechen möchte. Und nun muss diese Person das von dir Gehörte sozusagen verarbeiten, mit dem Selbstüberlegten abgleichen und eine sinnvolle Antwort geben. Das heißt, du konstruierst einen sinnvollen Satz, bringst diesen sinnvollen Satz in den kommunikativen Raum. Bei der Kommunikationsperson auf der anderen Seite kommt dieser Satz an. Diese Person nutzt diesen Satz, um in ihre Kommunikationskonstruktion eine weitere Information einzubauen. Alles sinnvoll natürlich und wird einen sinnvollen Satz erwidern, den du dann wiederum entgegennimmst und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben es hier mit drei, könnte man sagen, Sinnkonstruktionen zu tun. Du hast deinen Sinn konstruiert, was möchtest du gerne in dem Gespräch erreichen? Die andere Person hat ihren Sinn konstruiert, was möchte sie gerne in dem Gespräch erreichen? Und die dritte Dimension, die wir als systemisch denken und handelnde hoffentlich zu würdigen wissen, ist der Kommunikationsraum, das heißt das eigentliche Gespräch, welches dann auch noch stattfindet. Es ist ja klar, dass in dem Gespräch nur ein Bruchteil der sinnvollen Gedanken der beiden Gesprächspartner einfließen. Du weißt ja ganz genau, dass du nicht alles sagst, was du denkst. Es würde weder zeitlich funktionieren, noch ist es wahrscheinlich gesprächstaktisch sinnvoll. Also machst du es nicht und bei der anderen Person ist das Gleiche. Das heißt, wir haben hier drei Sinnkonstruktionen, die in diesem Raum gerade beobachtbar wären. Die beiden Sinnkonstruktionen der Individuen in ihren Gedanken und die Sinnkonstruktion des Gesprächs an sich. Alle drei Dimensionen haben einen Selektionszwang. Das heißt, die Gedanken müssen immer weiter sinnvoll geführt werden in jedem Kommunikationspartner, dass das Gespräch auch weiterhin sinnvoll geführt werden kann. Und man könnte übrigens auch aus der Perspektive eines Dritten ein sinnloses Gespräch führen. Für die beiden Kommunikationspartner wäre es wahrscheinlich sinnvoll. Sonst würden sie ja ein anderes Gespräch führen. Ja? Und selbst wenn du denkst, was der gerade sagt, ist ja sinnlos, weißt du jetzt nach dieser Episode nein, denn für den anderen ist es sinnvoll. Und mit dieser Würdigung der Perspektive des anderen gelingen dir wahrscheinlich bessere Gespräche. Und wenn beide systemisch denken und handelnde sind, gelingen noch bessere Gespräche, habe ich beobachtet in meinen Gesprächen mit Menschen, die die Welt systemisch-konstruktivistisch sehen, spüre ich immer sehr fruchtbare Gespräche, die meistens, sehr, sehr wohlwollend stattfinden auf der einen Seite, aber durchaus auch mal im Rahmen der Perspektiven, die geteilt werden, sehr konsequent sein können. Aber durch das saubere Trennen der Akzeptanz der Sinnkonstruktion des anderen und trotzdem der Erwiderung oder der Teilung anderer Perspektiven können sehr lehrreiche Gespräche entstehen. So würde ich das mal zusammenfassen. By the way, haben wir hier auch wieder wunderbar die Zirkularität zu beobachten, die im Gespräch, im Zusammenhang der Sinnkonstruktionen entsteht. Das heißt also, zirkulär fügt sich eins ans andere. Es ist ja keine Kausalität. Man weiß auch vorher nicht, was bei dem Gespräch rauskommt. Und ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich was sage. Also ich kann nicht sagen, okay, ich sage jetzt dies und das und dann wird die andere Person dies und das erwidern. Nein, wir wissen bei jedem Gespräch, so läuft das nicht ab. Wir müssen uns immer wieder neu einstellen und in dieser Zirkularität immer wieder neu orientieren. So, das wäre jetzt mal ein typisches Gespräch und die Anwendung dieses Sinnbeispiels auf dieses Gespräch. Das heißt, wir hätten hier drei Würmchen, wenn wir nochmal unser Terrarium bemühen würden. Du hast dein Würmchen, dein Sinnwürmchen in deinen Gedanken schwirren. Die andere Person hat ihr Würmchen in ihrem Terrarium schwirren. Und das Gespräch an sich hat noch ein weiteres Terrarium. Also auch das Gespräch selber hat eine eigene Sinnkonstruktion, weil nur Bruchteile der Gedanken der Kommunikationspartner im sozialen System für einen Beobachter deutlich wären. Ja, man könnte sich dem Beobachter vielleicht mitdenken, um das Gespräch auch als eigene Dimension zu würdigen. Denn der Beobachter könnte tatsächlich nur das Gespräch beobachten und nicht, was die beiden Gesprächspartner denken, das nur am Rande. Vielleicht nun ein allerletzter Gedanke zum Thema der Sinndefinition und Konstruktion, den Luhmann geäußert hat. Und er hat eine weitreichende Idee. Ich lese mal vor, was ich mir dazu notiert habe. Luhmann spricht von vorübergehenden Anpassungen an vorübergehende Lagen. Also Sinn sind vorübergehende Anpassungen an vorübergehende Lagen. Ja, von der Lage spricht man ja gern im Militär. Das ist die Lage, auf die wir reagieren müssen. Man könnte Lage auch mit Kontext oder mit Situation übersetzen und dann wäre es in ungefähr so. Sinn ist die vorübergehende Anpassung an eine vorübergehende Situation. Da kommt auch ein bisschen die Schwäche meines Terrariums zum Tragen. Das Terrarium stellt man sich dann doch so ein bisschen stabil vor, fest, ja, steht sozusagen da. Aber nein, das Terrarium ist eine vorübergehende Lage. In jedem Augenblick hast du ein anderes Terrarium und damit einen anderen Sinnraum, ein anderes Sinnmedium. Oder eigentlich, wie gesagt, müsste man das Terrarium fast wegnehmen und müsste sagen, der Sinnraum ist unendlich groß. Na, ich habe das Terrarium nur gebaut, dass das Würmchen nicht ganz so im luftleeren Raum unterwegs ist. Aber eigentlich ist das Terrarium kontextabhängig. In diesem Kontext handelst du und konstruierst du Sinn. Das Terrarium ist damit genauso vorübergehend wie das Bewegen des Würmchens im Terrarium. Luhmann sagt, vorübergehende Anpassung, das heißt vorübergehend, das Würmchen des Sinns bewegt sich, es ist im Selektionszwang und zwar in diesem Augenblick, in diesem Terrarium. Das Terrarium ist daher keinesfalls so fix und statisch, wie man sich ein Terrarium vorstellt. Vielmehr ist es genauso kontextabhängig und dynamisch wie das kleine Würmchen, welches in diesem möglichen Raum seinen Sinn konstruiert. Wenn man es etwas systematisiert beleuchtet, gibt es mindestens mal zwei Dimensionen, in denen sich das Terrarium auch verändern kann. Einerseits die Zeitachse und zum anderen auch die Kontextachse, so würde ich es mal bezeichnen. Einerseits verschiebt sich das sinnvoll Mögliche durch den Zeitverlauf. Das heißt, das, was gerade eben möglich war, ist im nächsten Augenblick schon nicht mehr möglich und damit habe ich andere Möglichkeiten, die ich wiederum nutzen kann im nächsten Augenblick. Das heißt also, der Kontext des möglichen Sinns verschiebt sich auf der Zeitachse und es gibt dadurch Vergangenheit und Gegenwart, in der ich was Sinnvolles tun kann und ich kann mir auch Gedanken machen, was ich zukünftig Schönes tun könnte, die Zeitdimension. Zum anderen gibt es aber auch eine Kontextdimension. Man könnte auch eine räumliche Dimension sich vorstellen. Das heißt, in dem Augenblick bin ich ja auch an einer speziellen Stelle, also gerade jetzt und hier. Und an dieser Stelle habe ich nur gewisse Möglichkeiten, Sinnvolles zu tun. Andere Möglichkeiten sind mir an dieser Stelle, an diesem Ort, in dieser ganz speziellen Umgebung nicht möglich. Also wenn ich beispielsweise gerade hier sitze und diesen Podcast aufnehme, kann ich nicht gleichzeitig Rennrad fahren oder schwimmen gehen. Und währenddessen es hier sinnvoll ist, die Sätze aneinander zu reihen und einen sinnvollen Podcast aufzunehmen, muss ich beim Rennradfahren treten. Das ist die sinnvolle Option, dass ich mich fortbewege. Und beim Schwimmen sollte ich Schwimmbewegungen durchführen, dass ich nicht untergehe. Wenn ich also auf dem Fahrrad schwimmen würde oder beim Schwimmen treten würde oder jetzt gerade Schwimmbewegungen machen würde, anstatt den Podcast weiter aufzunehmen, das wäre alles tatsächlich nicht im Rahmen des Sinnraums, der sich hier gerade anbietet, deshalb auch nur sinnlos konstruierte Konstrukte, wobei wir natürlich wissen, sinnlos gibt es nicht, aber hier nur Gedankenexperimente. Sie sollen deutlich machen, dass das Terrarium nicht statisch ist, kein fixes Ding aus Glas, welches irgendwo steht, sondern ein dynamischer Bereich, der sich zeitlich und auch inhaltlich kontextabhängig verschieben kann. Es gibt vielleicht noch mehr Dimensionen, aber mindestens mal die beiden sind mir auf die Schnelle eingefallen. Also eine dynamische Lage, eine sich verändernde Lage, das ist das Terrarium und darin die dynamische Anpassung des Sinns in diesem Augenblick sinnvollen Sinn- und Möglichkeitenraum, in dem sich das Würmchen und damit auch der Sinn bewegen kann. Beim Konstruieren sinnvoller Dinge in sinnvollen Räumen wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Dein Heiko.